rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Talk. Wir fragen heute, wie mächtig russische Lobbys sind in Österreich und in Europa. Der verheerende russische Krieg in der Ukraine gibt der Frage, wie stark sind eigentlich die Unterstützer von Wladimir Putin in unserer Gegend besondere Aktualität. Der russische Präsident war in Österreich gern gesehener Gast, in einer Zeit, in der in Russland die Opposition kujoniert wurde und auch unmittelbar nach der Invasion auf der Krim. Wir möchten auch fragen, wie hartnäckig eigentlich der Kreml versucht, Europa zu destabilisieren, mit Hilfe seiner Lobbys und auch mit Hilfe von politischen Verbündeten. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Ich begrüße sehr herzlich Mischa Glenny. Hallo.
Grüße.
Mischa Glenny ist Historiker, ist Journalist und hat zahlreiche Publikationen über Osteuropa verfasst. Er ist der neue Chef des Internationalen Instituts für die Wissenschaft von den Menschen, ein kleiner, feiner Think Tank in Wien. Wie sehr wird Putinismus in den nächsten Jahren da auch von den Forschungen im Institut behandelt werden?
Ja, für uns wird das ganz, ganz wichtig sein, weil vielleicht unser größtes Programm ist die Forschung über die Ukraine. Und das haben wir seit dem 24. Dezember, das haben wir ausgedehnt.
Februar, 24. Dezember.
Ja, Februar, genau. Heuer, das haben wir jetzt ganz prächtig ausgedehnt, würde ich sagen. Und es wird wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen für die nächsten ein, zwei Jahre, würde ich sagen.
Und das sind die Grundlagen der Diskussionen auch über die Orientierung der Politik unserer Gesellschaften, wie das mit der Ukraine ausschaut, wie es dort weitergehen kann. Ich freue mich sehr, dass Anna Thalhammer gekommen ist. Hallo.
Hallo.
Anna Thalhammer ist Chefreporterin der Presse. Sie hat eine ganz zentrale Frage aufgedeckt in den letzten Wochen, die österreichische Energiepolitik beschäftigt. Wie Österreich durch einen russisch-freundlichen Top-Manager immer abhängiger von russischer Energie geworden ist. Und im Nationalrat wird diskutiert, ob es nicht einen Russland-Untersuchungsausschuss geben sollte. Ich begrüße sehr herzlich den Rechtsanwalt Gabriel Lansky. Guten Tag. Gabriel Lansky hat viele Erfahrungen in seiner Anwaltskanzlei im Umgang mit Interessensgruppen aus der ehemaligen Sowjetunion. Seine Kanzlei hat Zweigstellen in Kasachstan,
der Slowakei, in Nordmazedonien und auch seit langer, langer Zeit, aber nicht aktiv in Kasachstan.
Und Aserbaidschan.
Und in Aserbaidschan, aber auch schlafend und in den UAE. In den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Eine weit vernetzte Kanzlei. Und gekommen ist Florian Klenk. Hallo.
Hallo.
Er ist der vielbeschäftigte Chefredakteur des Falter. Und mit Anna Thaler haben wir jetzt hier zwei der Top-Aufdeckungsjournalistinnen und Journalisten des Landes am Tisch. Gehen wir gleich mit der harten Frage im Newsgeschäft in die Diskussion. Die österreichische Abhängigkeit von russischem Gas ist riesig. Und Sie haben aufgedeckt, dass in dem Augenblick, wie der halbstaatliche Konzern OMV eine neue Führung bekommen sollte, der neue Chef wurde Rainer Seele, es eine Warnung von westlichen Geheimdiensten gegeben hat. Das ist ein Mann, der eng mit Russland verbunden ist. Man sollte wissen, Österreich wird dadurch abhängiger von Russland. Was ist da genau passiert?
Ja, 2015 hat die OMV einen neuen Vorstandsvorsitzenden gesucht. Man muss sagen, die OMV war damals in keinem besonders guten Zustand, also wirtschaftlich ein bisschen schlecht beieinander. Und ja, da hat man jemanden gesucht, lobbyiert wurde von unterschiedlichen Personen für Rainer Seele, der damals beim größten Erdöl- und Erdgasproduzenten in Deutschland Wintershall gearbeitet hat. Und auch schon dort sehr viele Projekte mit Russland gemacht hat. Also der hat viele Joint Ventures mit Gazprom und ja, so eigentlich hat man gewusst, was das für ein Mann ist. Und zeitgleich hat es auch noch eine Warnung gegeben von einem westlichen befreundeten Geheimdienst, die gesagt haben, Achtung, Achtung, wenn ihr euch den Typen holt, Putin fördert den höchstpersönlich und ihr wisst eh, ihr kommt dann in die größere Abhängigkeit.
Welcher Geheimdienst das war?
Ich möchte es nicht sagen, ich weiß es schon, aber ich möchte mal meine Kontakte nicht verhauen.
aber das ist schon außergewöhnlich, dass ein Geheimdienst bei höchsten Stellen in Österreich interveniert und sagt, passt auf, schon. Da kommt ein Putin-Lobbyist. Und wo ist das angekommen, diese Message? Ich nehme an, Geheimdienste schreiben ja nicht dem Bundeskanzler einen Brief.
Nein, sie schreiben dem anderen Geheimdienst und dort ist es auch offensichtlich versichert.
BVT?
Ja, in dem Fall, ja.
Und dort war der zuständige Abteilungsleiter ein Mann, weiß man, der Herr Weiß, der dann auch in einem anderen Skandal sich als Verbündeter Russlands herausgestellt hat beim Wirecard-Skandal.
Genau, also er hat dem flüchtigen Wirecard-Vorstand Jan Marschalek geholfen zu fliehen. Der sitzt, so wie es ausschaut, in Moskau unter dem Schutz von auch einem russischen Geheimdienst und gegen den besten Freund vom Herrn Weiß laufen auch Ermittlungen wegen Russland-Spionage, meines Wissens nach auch gegen ihn, aber das wird ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Ja, da gibt es ja viele Verflechtungen. Was ich noch dazu sagen möchte, also alles, was in dieser Warnung des Geheimdienstes gestanden ist, ist nichts, was die Leute nicht gewusst haben. Weil man hat nur den Wikipedia-Eintrag vom Herrn Seele lesen müssen und man hat gewusst, was das für ein Typ ist und wohin die Reise geht. Und er hat auch in sämtlichen Antrittsinterviews also nie ein Geheimnis daraus gemacht, wo er die OMV hin transformieren möchte.
Die große Abhängigkeit Österreichs von russischem Erdgas hängt mit der damaligen Entscheidung unter Seele zusammen. Die OMV geht ganz auf Russland.
Genau.
Jetzt, Florian Klenk, was ist die politische Dimension? Ist eine unglaubliche Kriminalgeschichte. Ein Geheimdienst warnt vor jemandem, die Warnung kommt beim österreichischen Geheimdienst bei jemandem an, der dann einem internationalen Kriminellen hilft, nach Russland zu entkommen. Also offenbar, weil ich vielleicht Doppelagent war oder irgendwie was damit zu tun gehabt haben muss.
Also medienrechtlich müssen wir die Unschuldsvermutung festhalten. Der Herr Weiß, der immerhin stellvertretender Auslandsspionagechef war und auch selbst Interviews gibt, daher können wir ihn auch mit dem Namen nennen, ist weder verurteilt noch angeklagt. Ich weiß nicht, ob das Verfahren noch läuft gegen ihn, aber es ist eine höchst, und ich glaube, die Wertung ist zulässig, wir haben einen Medienanwalt da, eine höchst dubiose Figur, die immer wieder auftaucht, auch zuletzt im BVT-Skandal als möglicher Hinterbringer einer Anzeige, die damals für einen riesen Wirbel gesorgt hat. Ich glaube, um ein bisschen das Bigger Picture zu zeichnen, ich glaube, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss zu Russland und zwar nicht nur betreffend den Herrn Seele, sondern betreffend der Involvierung generell des österreichischen politischen Betriebs. Wir haben die FPÖ, die einen Freundschaftsvertrag immer noch hat, der wurde nicht gekündigt. Das ist ein Fake News, dass das gekündigt sei. Die sogar zu.
Die FPÖ sagt, der ist ausgelaufen.
Nein, das stimmt nicht, das ist falsch. Der läuft nach wie vor. Die Ramzan Kadyrov besucht haben, ja, der Herr Kutenos, darf man nicht vergessen, persönlich raufgefahren mit dem damaligen außenpolitischen Sprecher, ihm mit Shake Hands erklären haben lassen, dass Tschetschenien ganz sicher ist für Flüchtlinge. Das ist Ramzan Kadyrov, ist der Mann, der in Wien einen Gegner hat ermorden lassen über der Donau. Wir haben glaube ich, in der ÖVP, man kann auch sagen, mit Spuren in die SPÖ hinein, sehr merkwürdige Vorgänge, was den Sigi Wolf betrifft, seine Beziehung zu Putin, der großes Lob für Putin immer gemacht hat und gesagt, mit Putin versteht er sich gerade, Großindustrieller. Und wir haben natürlich die ÖMV-Tangente, also den ganzen Energiebereich. Und ich glaube, dass das abseits von strafrechtlichen Vorwürfen, der Basile ist ja momentan auch der Vorwurf im Raum, dass es ein Sponsorship der ÖMV gab, eines, ich glaube, St. Petersburger Jugendsportvereins durch die ÖMV.
Ich muss diese Spinne wegtun, ich kann es nicht
mehr. Spinne?
Die ganze Zeit.
Die Spinne wird jetzt ein YouTube-Fame. Also wir haben ja auch das Sponsorship eines Fußballvereins mit sehr hohen Beträgen. Also es gibt strafrechtliche Vorwürfe, für die ist die Justiz zuständig, aber es gibt eine politische Verantwortung, nämlich die Frage, hat man damals schon, und jetzt glaube ich, darf man nicht ex ante bewerten, weil der Putin hat sozusagen den Krieg nachher angezettelt. Da muss man, finde ich, auch sauber sein und nicht das, was man heute weiß, sozusagen rückgängig. Aber es hat natürlich damals schon Leute gegeben, die gesagt haben, Putin ist im Wesentlichen ein Verbrecher. Und nach dem Tschetschenienkrieg, wenn man die Bücher von Susanne Scholl oder von Anna Podlyakowskaja gelesen hat, hat man gewusst, wes Geisteskind Herr Putin ist. Und insofern ist es unverständlich gewesen, mit welchen großen Ehren, nämlich nicht nur diplomatischen, sondern auch symbolischen Gesten, Putin empfangen wurde. Vom Schnapstrinken bis zum Steicheln.
Gabriel Lansky, wann, wie weiß man, bei Geschäftsbeziehungen, da müssten Alarmglocken läuten, weil da hier staatliche Interessen dahinter stecken und dass das keine rein kommerziellen Deals mehr sind, wie in dem Fall etwa der Energiepolitik.
Also ich denke mir, wir müssen bei der Diskussion erst einmal zum Ersten, so wie Florian Klenk begonnen hatte zu sagen, das ist eine Überschrift für mich, ex ante, ex post, Juristen lieben lateinische Phrasen, also aus der Perspektive von damals versus, gegenüber der Perspektive von heute. Das ist ganz wichtig, ja, weil die Ostpolitik, die ja auch schon aufgrund des Überfalls auf die Ukraine in Frage stand, ist aus meiner Sicht goldrichtig gewesen. Und man konnte, ganz offensichtlich konnte Willy Brandt nicht wissen, was Putin 2022 machen würde. Darüber muss man, glaube ich, nicht ernsthaft diskutieren. Also ein Teil von diesem...
Ist schon sehr lang her.
Ist ein bisschen her, ja. So, gut. Jetzt aber auf die Frage zurückkommend. Man sollte auch insofern die Kirche im Dorf lassen, als für die Energiepolitik Österreichs nicht reiner Seele verantwortlich ist. Sondern die Energiepolitik ist bekanntlich die Bundesregierung zuständig. Die hat natürlich via Aufsichtsrat eine Einflussmöglichkeit auf die OMV AG, keine Frage.
Das war der Herr Schmidt, muss man sagen, Thomas Schmidt.
Aber was, glaube ich, schon gesagt werden muss, das wirkliche Scheitern der notwendig gewesenen oder der notwendig sein sollenden und heute sehr vermissten Diversifikation der Energiepolitik ist Nabuccos Scheitern gewesen. Nabucco wäre eine Antwort gewesen.
Das wäre eine Pipeline,
das gewesen, wäre eine Pipeline gewesen,
aus Russland über den Süden ohne Ukraine.
Von Aserbaidschan ganz stark natürlich getrieben und Turkmenistan. Und Nabucco wäre eine solide Diversifikationsmöglichkeit gewesen. Das wollte ja auch ganz stark die OMV. Das ist halt 2013 dann begraben worden. Warum es begraben wurde, weiß ich nicht. Es gibt da Interviews auch vom Vorgänger von Seele dazu. Das ist das wirkliche Scheitern meiner Meinung nach. Und jetzt zurück auf die Frage. Ja. Ich denke mir, es ist vernünftig und gut, wenn Unternehmen mit Unternehmen, aber auch mit Politikern in einer zivilisierten Art und Weise umgehen, die für das Land und für ihr Unternehmen wesentlich sind. Ich kann beim besten Willen, auch wenn es jetzt ganz gegen den Mainstream ist, was ich jetzt sage, ich kann überhaupt nichts Hässliches daran finden, dass es Kontakte mit der russischen Wirtschaftselite und aber auch mit der russischen Politik gibt, berücksichtigend, was heute passiert, weil es diese Kontakte nicht mehr gibt, leider, und weil der Krieg über die Welt hereingebrochen ist. Es ist nicht falsch gewesen. Jeder muss seine Rolle ausüben können und dürfen. Unternehmer müssen netzwerken dürfen, und das ist nicht per se schier. Und es war nicht falsch, dass die verschiedensten Teile des österreichischen politischen und wirtschaftlichen Systems mit russischen mit ihren russischen Vis-à-vis interagiert haben.
Es hat trotzdem Österreich jetzt in der Energiepolitik in eine Sackgasse geführt. Jetzt, Mischa Kleini, wie sehr ist das jetzt etwas besonders Österreichisches, was wir hier diskutieren, oder läuft das in anderen Teilen Europas nicht ganz ähnlich?
Ja, natürlich. Also es hat eigentlich bei uns in Großbritannien angefangen. Und da muss man kurz in die 90er Jahre zurückgreifen, um das zu verstehen, weil die neue Klasse von Oligarchen Abermilliarden hatten und sie haben gewusst, sie waren sehr, sehr schlau, dass irgendwann ein starker Mann an die Macht wiederkommt in Russland. Und das war der Putin tatsächlich in 2000. Also sie haben versucht, ihr Geld aus Russland zu exportieren und in alle Welt zu schicken, aber vor allem in die USA, in Spanien, in Frankreich gewissermaßen, aber vor allem in Großbritannien, und zwar in London.
Und Londongrad.
Londongrad, wie man damals sagte. Und das heißt, dass wir seit 1993 oder so einen riesen russischen Einfluss in der Politik, in der Gesellschaft haben. Und wir wissen nicht, was pro-Putin ist und was anti-Putin ist. Also man hat ein Teil der Oligarchen, vor allem um Boris Berezovsky, er hat versucht, seine politischen Ambitionen gegen Putin aufzubauen in London. Als Konsequenz ist er höchstwahrscheinlich ermordet worden und um die 13 anderen sind auch ermordet. Aber da gab es einen Teil der Oligarchen, die Putin unterstützt haben. Und zum Beispiel Abramowitsch, der Chelsea gekauft hat und der von der britischen Elite willkommen hieß. Also er war überall, ja. Und was haben wir jetzt? Wir haben russisches Geld, das eigentlich in die konservative Partei eingeflossen ist über 10, 15 Jahre.
Auch in die Brexit-Kampagne.
Auch in die Brexit-Kampagnen. Also im Grundsatz sind die politischen Ereignisse in Amerika und Großbritannien 2016, Trump und Brexit, das sind unsere Sachen, ja. Das ist nicht von den Russen ausgedacht, aber sie haben dabei viel geholfen. Strategisch war das ganz, ganz wichtig für Putin, weil er setzt sich auf die Fragmentierung des Westens. Und das ist ihm sehr, sehr gut gelungen mit Trump und mit Brexit.
Und zu dieser Fragmentierung des Westens gehört natürlich auch die politische Diskussion an der Thalhammer, die wir jetzt in Österreich haben. Wo stehen wir nach dieser, aus welchen Gründen auch immer passierten Verhaberung eines Teils der Eliten, kann man sagen, politisch, wirtschaftlich, vielleicht aus wirtschaftlichen Interessen. Wo stehen wir jetzt in der Situation, in der ein heißer Krieg da ist, in der ein kalter Krieg begonnen hat und es eine Spaltung gibt, auch politisch, nicht? Auf der einen Seite autoritär, Putin nationalistisch, auf der anderen Seite die demokratischen, liberalen Staaten des Westens. Wo stehen wir da in Österreich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man sich mit Menschen aus anderen europäischen Ländern unterhält, dann finden die das immer ganz witzig, wie sich Österreich verhält, nämlich sehr österreichisch gar nicht. Also es ist ein bisschen so, der Krieg ist woanders, es geht uns eh nichts an, das mit dem Gas könnte ein Problem werden, aber dass der Krieg schon sehr, sehr viele Auswirkungen hat, auch wirtschaftliche, auch die Sanktionen, selbstverständlich auch bei uns, das wird überhaupt nicht diskutiert. Und welche Verantwortung die Politiker auch an dieser Situation haben, da wäre zwar ein Urschuss wünschenswert und also ich sage das auch immer ganz oft, weil vielleicht macht ihn jemand. Tatsächlich ist es momentan, sehe ich nicht, wer den betreiben sollte, weil die Neos wollen ihn haben, die Grünen unterstützen ihn. Die SPÖ ziert sich aus guten Gründen. Die haben auch teilweise sehr viele und gute Kontakte gehabt. Also die sind in dieser Frage ein bisschen gespalten. Und ja, deswegen findet die höchst notwendige Diskussion und auch Aufklärung der Bevölkerung meines Erachtens nicht in dem Ausmaß statt, wie es sein sollte.
Florian Klenk, ein solcher Russland-Untersuchungsausschuss wäre der vor allem Geschichte, weil da kann man sagen, gut, das ist, Geschichte ist vorbei, ex ante, ex post, kann man viele Diskussionen haben. Oder ist das nicht auch ein Punkt, wo man sagt, man braucht einfach aus Grund der Sauberkeit der Politik heute und Sauberkeit unserer Republik, dass wir einmal da durchgehen, was da passiert ist?
Ein Untersuchungsausschuss ist einmal vor allem ein Scheinwerfer. Ja, das ist einmal, der schafft einmal Erkenntnisse. Da werden Leute befragt, da erfährt man Dinge, von denen man vorher noch gar nicht gewusst hat, dass man sie erfahren kann. Das haben wir jetzt in beiden Ausschüssen immer erfahren. Das wird immer so als Klamauk-Theater hingestellt oder Löwinger Bühne, hat, glaube ich, die Landwirtschaftsministerin Köstinger einmal gesagt, nicht? Und man kann das abschaffen. In Wahrheit ist es natürlich ein ganz wichtiger Erkenntnisprozess. Was kann man erfahren von einem Russland-Ausschuss? Man kann zum Beispiel einmal erfahren, warum Bundeskanzler nachträglich von russischen Konzernen in Aufsichtsräte geworben werden, von Christian Kern bis Wolfgang Schüssel. Warum passiert das eigentlich?
Die
warum,
dann nach dem Krieg ihre Ämter zurückgelegt
haben. Eine sofort, der andere ein bisschen später, aber immerhin auch, warum tun die das? Ja, so. Man kann erfahren, warum die FPÖ solche Freundschaftsverträge schließt. Was kriegt man dafür, wenn man sowas macht? Welche politischen Seilschaften werden da gemacht? Welche Medien werden finanziert damit? Man kann vielleicht darüber erfahren, welche Hintergründe es hatte, dass eine österreichische Außenministerin den Putin persönlich zu einer Hochzeit einlädt und nachher auch mit einem Aufsichtsratsmandat belohnt wird, und zwar Ohrringerl, die sie sich dann auch noch behalten will um 50.000 Euro, und dann für RT News kommentiert und die öffentliche Meinung verändert. So. Österreich ist da eine unglaubliche Schlauchelrepublik, weil man nicht weiß, ist das alles jetzt ganz ernst? Sind wir unterwandert im österreichischen Geheimdienst mit dem Herrn Masalek und mit dem Herrn Weiß? Oder ist es alles eine Operettenbühne, wo wir uns heute mit dem Herrn Putin schmücken und mit ihm in der Südsteiermark irgendwie ein Glas Wein anposten? Und ich wüsste gerne, was da dahinter steckt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Gabi Lansky, ist das ein nötiger Schnitt jetzt in dieser Zeitenwende? Großes Wort, aber es ist doch eine sehr andere Situation. Wenn man sagen würde, ja, wir brauchen eine ehrliche Aufklärung, was da passiert ist, weil wir in einer neuen Zeit sind, durch einen solchen Untersuchungsausschuss.
Also grundsätzlich einmal bin ich einer Meinung mit Florian Klenk, dass Untersuchungsausschüsse Transparenzbeiträge sind. Und das ist nie schlecht. Also dagegen habe ich keinen grundsätzlichen Einwand. Aber zweitens, ich sehe so viele fundamentale Änderungen seit Februar, die alles in Frage stellen und gestellt haben, was ich jedenfalls je geglaubt hatte und gelernt hatte. Alle Kategorien von alles, was wir an von den vier Grundfreiheiten, die irgendwann einmal cool waren, bis zur WTO, WTO, völlig klar, freier Welthandel, alles super, bis hin zu ganz fundamentalen Einschränkungen von Grundrechtsverständnis, das plötzlich in der hypertrophen, selbst gewählten, moralisierenden Betrachtung des Kampfes um die unabhängige Ukraine plötzlich alles andere überschattet. Jede Waffe, die geliefert wird, ist super und so weiter. Ich sehe so viele Änderungen in unserem Denken und da ist so viel passiert, dass ich der Meinung bin, dass die Untersuchungsausschussfrage im Vergleich zu den fundamentalen Dingen, die passiert ist, eine richtige Mikroperspektive ist. Aber ich habe nichts gegen Sie. Ja, ich habe nichts gegen Sie. Sie ist in Ordnung, wenn es dazu beiträgt zu helfen, warum plötzlich Österreich aus Österreich heraus dieser riesige deutsche Wirtschaftskrimi mit irgendwelchen Spuren ganz offensichtlich nach Russland stattfand. Ja, das ist so gut, wenn man da kann man schon näher treten. Aber man soll ein Satz nochmal. Ich finde, man sollte Acht geben. Man sollte nicht die normale Aufgabe von Politikern und Wirtschaftsmenschen und im Übrigen auch Journalisten und Anwälten und anderen Menschen mit anderen Menschen zu kommunizieren per se kriminalisieren und per se in Frage stellen. Das ist deren Geschäft nämlich. Und es ist gut, wenn ein Letzter Satz dazu. Ich finde es gut und nicht schlecht, wenn jemand wie Rainer Seele, der intakte, gute Beziehungen zu Russland hat, bei einem Land, das 80-prozentige Minimum Energieabhängigkeit von Russland hat, gewählt wird für so einen Job. Das ist nichts Schlechtes. Ja? Wenn da andere Sachen passiert sind, und wenn dann Sachen passiert sind, die ohne die schon unerträgliche Abhängigkeit eines von einem Lieferanten noch verstärkt worden wäre, das wäre zu hinterfragen. Aber alles andere nicht.
Michael Kleine. Ja, wir haben eben einen Untersuchungsausschuss über Russland gehabt im Parlament, im House of Commons 2018-2019. Die Ergebnisse des Berichts, also die Veröffentlichung des Berichts, war aber von Johnson dann unterdrückt, bis er die Wahl gewonnen hat. Dann hat er es, veröffentlichen lassen. Es war ganz klar, dass Russland in Sachen konservativer Partei eingemischt hat. Und es war ganz klar, dass Russland auch mit Brexit was zu tun gehabt hat. Aber das war vergessen einfach. Also es steht alles da in diesem Bericht. Ein Teil ist noch immer nicht veröffentlicht. Aber es hat uns eigentlich nicht sehr viel geholfen.
Dann es hat auch in Amerika eine lange, komplizierte Untersuchung gegeben in der Trump-Zeit.
Ja, nichts gebracht.
Ein paar Leute ins Gefängnis,
letztlich haben wir gehört, dass unsere Nachrichtendienste MI5, MI6 empfohlen haben, dass Johnson Yevgeny Lebedev nicht ins House of Lords bringt. Also er hat ihn als Lord of the Realm ernannt. Und die Nachrichtendienste waren dagegen als Nationalsicherheitsrisiko. Und er hat das schlicht und einfach ignoriert. Und der Lebedev jetzt hat eine politische Rolle in Großbritannien. Obwohl
der ist wer? Noch einmal zur Erklärung.
Yevgeny Lebedev ist der Sohn von Alexander Lebedev, ehemaliger KGB-Offizier, der eine Menge Geld in den 90er Jahren gewonnen hat. Er ist ein Oligarch einfach. Und das ist der Sohn, der auch der Verleger von The Independent und von Evening Standard ist. Und
der ist jetzt ein Lord.
Der ist ein Lord.
Ein britischer Lord.
Ja.
Florian Genk, jetzt die politische Dimension. Wie sehr spielen da politische Sympathien für eine bestimmte Art, wie man sich das politische Geschäft vorstellt, eine Rolle? Bei der FPÖ ist es klar, hat diesen Freundschaftsvertrag mit der russischen Regierungspartei gegeben, aber das geht ja viel weiter. Wird ja jemanden wie Schüssel oder Kern, wird ja niemand unterstellen, dass er jetzt Sympathien mit dem System Putin?
Ich würde das ein bisschen auffächern. Die FPÖ, das hat ja nicht zuletzt Ibiza gezeigt, ist jedes Mittel recht, um an russisches Oligarchengeld zu kommen. Was waren die russischen Oligarchennichte? In Wirklichkeit eine Profiteurin Putins, die dort sozusagen als Fake saß. Und das Erste, was Strache macht, ist sagen, gib mir dein Geld, wir kaufen uns die Medien und machen uns ein System wieder Orban. Das ist diese Facette des Ibiza-Videos ist eigentlich, wenn man sie heute anschaut, irgendwie ein bisschen unterbelichtet. Ja, dass man in Wirklichkeit die FPÖ erlebt hat, wie sie mit Russen die Medien kaufen wollte. Ja, abseits jeglicher strafrechtlicher Tätigkeit. Ne, das ist ein bisschen untergegangen. Das ist eine russische Oligarchen, nicht eine vermeintliche. So, also die FPÖ ist bereit, mit der Kohle die Demokratie kaputt zu machen. Bei der SPÖ würde ich unterscheiden. Da gibt es die alte SPÖ, die irgendwie noch, ich glaube, der Robert Miesig hat das einmal sehr schön formuliert, so einen gewissen Apparatschik, wie soll man sagen, ein bisschen die Apparatschiks noch bewundert und die alte Sowjetunion als Gegenmodell zu diesem kapitalistischen Westen und irgendwie ist Russland, so, das, ist irgendwie da, das muss man schon irgendwie,
die Herr Sowjetunion. Ne, der so, Ankunft in so, Moskau, der Boden geküsst.
So, und da kommt noch diese Anti-NATO. Und da kommt so ein komisches Anti-NATO und Anti-Westen und Anti-Amerika. Mona Dutzter hat sich da furchtbar vergaloppiert. Ich glaube, am Tag vor dem Angriff hat es noch geschrieben, also die NATO sei vorgerückt, so wie man die NATO da irgendwie mit Panzern gekommen wäre und nicht über die Entscheidungen der nationalen Parlamente. Das ist so die SPÖ. Dann gibt es die ganz jungen Jusos in Vorarlberg, die wirklich so sagen, den Putin, glaube ich, da noch still bewundern, weil der Feind meines Feinds ist mein Freund. Und dann gibt es, glaube ich, so eine sagen wir mal, urbane Gesellschaft, die jetzt langsam entdeckt, dass es vor allem in der Ukraine eine westlich orientierte Generation gibt, die einfach europäische Werte haben will, die wir hier haben, die Meinungsfreiheit haben will, Reisefreiheit, sich nach Europa sehnt und die man eigentlich nach 89 irgendwie links liegen hat lassen. Und die macht sich jetzt bemerkbar. Und weil Gabi Lanzki gesagt hat, so dieser hypotrophe, moralisierende, man freut sich über Waffen, man freut sich ja nicht über Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, weil die Ukraine jetzt die Russen angreifen, sondern weil sie die verteidigen. Und das kann man halt mit Steinschleudern und Gummiringeln nicht, sondern dafür braucht man halt Waffen. Und wenn man sieht, was die Russen dort mit den Städten aufführen und vor allem danach aufführen, verstehe ich jeden Ukrainer, der gerne mehr hätte als eine Steinschleuder. Und dass manche Linke gerne nur Steinschleudern geben würden und Alice Schwarzer sagt, ja bitte keine Angriffswaffen und keine schweren Waffen, sondern nur leichte Waffen. Ich halte es für zynisch. Das ist aber keine Kriegstreiberei, sondern es ist ein Recht auf Verteidigung.
Es ist schon eine erstaunliche...
I disagree, but...
Es ist ein erstaunlicher Wechsel, auf jeden Fall. Also in meiner Jugend, auch in unserer Jugend...
War das also irgendwie nicht so, je mehr Waffen, also
wenn
so besser, nicht?
Nein, nicht nur Waffen, sondern
Putin, wenn man die Waffen wegnehmen,
wenn man was Kritisches gesagt hat über das Kapitalisten, über das, den Kapitalismus, haben alle gesagt, geht's nach Moskau. Obwohl es welche gegeben hat, die überhaupt nicht nach Moskau gehen wollten, da der die Dissidenten unterstützt. Aber das ist sozusagen der Vorwurf an die Linke gewesen. Ja? Und jetzt ist offensichtlich, Anna Thalhammer, ist die Sympathien sind eher in Europa bei rechtspopulistischen Parteien. Also die FPÖ ist schon erwähnt worden, bei Le Pen ist das ähnlich, in Italien.
Sympathie für Russland.
Für Russland, ja. In Italien, Salvini.
Lass mich nur einen Satz sagen.
Ich
will jetzt nicht in die generelle Diskussion Russland-Ukraine abweichen, das ist nicht das Thema hier, aber es ist schon auffällig. Ne? Bis zum Februar hat jeder gewusst, dass die Ukraine in der Gruppe der korrupten, von Oligarchen der schlimmsten Sorte beherrschten Länder, war Ukraine ziemlich unbestritten Nummer eins. Es war völlig klar bis zum Februar, dass die Ukraine das am wenigsten Rule of Law oder einer der Länder ist, die besonders wenig Rule of Law
gebanken hat. Ja, Parteiensystem.
Die Oligarchologie der Ukraine, da gab es bis zum Jänner wenig Zweifel, dass die ganz vorn waren, da, bei dem, was Weil schlecht ist. Und wie durch einen magischen Stab verwandelt, ab Februar ist das alles ein wunderbar demokratisches System, für das wir auch Atomkriege gerne riskieren.
Nein, aber Gabi, das ist ein Strohmann-Argument. Entschuldigung, das ist nicht wahr.
Ich wollte es anschärfen.
Nein, das ist polemisch.
Ich wollte es absichtlich anschärfen, weil so erlebe ich das.
Nein,
aber es ist okay. Es gab einen Zauberstab. Der hat unser gesamtes Denken verwandelt.
Aber der Zauberstab hieß Angriff Russlands gegen die Ukraine. Es ist ja nicht...
Ja, das Gabi ist natürlich ein Fundamentalereignis.
Da wird jetzt entweder aus intellektueller Überzeugung oder aus anderen Gründen etwas durcheinandergewirbelt. Russland, der Robert Reichler hat es sehr schön im Profil geschrieben, Russland bemächtigt sich der Ukraine mit Gewalt und will es einverleiben und verschwinden lassen und das Imperium auf diese Weise vergrößern. Und die Europäische Union sagt... Ihr könnt bei uns beitreten, wenn ihr gewisse Kriterien, den Acquis, erfüllt. Und wir wissen, in den nächsten Jahrzehnten werden Milliarden, hunderte Milliarden Euro an Geldern in die Ukraine fließen. Und damit die dort nicht in den Taschen der Oligarchen versumpern, reformieren wir euer System. Und ihr habt eine Karotte, die wir euch jetzt hinhängen, nämlich einen Demokratisierungsprozess. Und wenn ihr den in den nächsten 3 Jahrzehnten schafft, habt ihr die Möglichkeit, der Europäischen Union beizutreten. Das ist eine Perspektive. Kein Mensch hat je behauptet, dass die Ukraine eine lupenreine Demokratie ist. Die SPD hat behauptet, dass der Putin ein lupenreiner Demokrat ist. Und österreichische Bundeskanzler haben sich diesem Herrn Putin nach dem Tschetschenienkrieg angelegt. Und kein Mensch ist gegen die Entwaffnung von Wladimir Putin. Ich bin sofort dafür, Wladimir Putin soll seine Waffen stellen. Aber ich höre von den Linken nicht einen Aufruf, der Putin soll aufhören zu kämpfen, sondern es wird immer kritisiert, dass sich die Ukraine gegen einen Angriffskrieg wehrt.
Das muss ich noch verstehen. Dem Gabi Lanzki auch noch entgegenhalten. Ja, aber es hat gegeben die Maidan-Bewegung. Da ist mit EU-Fahnen demonstriert worden gegen einen Versuch des Putin, den Präsidenten dazu zu bringen, die Beziehungen zu Westeuropa zu kappen. Es hat gegeben die Proteste gegen die Wahlmanipulationen und so. Also es hat eine ukrainische Zivilgesellschaft gegeben, die einfach proeuropäisch und demokratisch war. Die Oligarchen? Richtig, ja, natürlich. Also das ist insofern eine komplizierte Situation, aber der Krieg hat jetzt doch alles verändert. Anna Thalhammer, wir haben jetzt eine Situation, wo wir diese Woche eine Entscheidung haben werden, die Ukraine als EU-Kandidat aufzunehmen in die Europäische Union. Dann wird es dann Verhandlungen geben. Wann die beginnen, ist eine andere Frage. Aber es ist eine symbolische Unterstützung. Ist in Österreich die Unterstützung, die Solidarität mit der Ukraine, wie stark ist die noch, wie sehr droht die unterminiert zu werden durch unter anderem diese prorussischen Lobbyismus und dem, was übrig bleibt von diesem prorussischen Lobbyismus?
Schwierig zu sagen. Also ich habe ein bisschen so das Gefühl, Österreich versucht, sich durchzuschummeln. Also einerseits telefonieren wir mit dem Putin und lassen uns versichern, dass er uns das Gas schickt. Das ist ganz wichtig, dass das irgendwie gemacht wird. Und auf der anderen Seite, also es ist immer die Doppelbotschaft. Wir reden mit Putin und gleichzeitig sagen wir, nein, der Angriffskrieg gegen die Ukraine ist schlecht so. Und wir nennen das dann Neutralität unterm Strich. Man kann auch sagen, wir haben gern das Geld von allen. Wir haben gern das Geld von den Russen. Wir haben gern das Geld von der EU. Ja, aber an sich, glaube ich, ist Österreich schon solidarisch mit dem, was die EU an Sanktionen und so macht. Bis auf das, dass wir uns viele Wochen Zeit lassen, bis wir diese Sanktionen machen, damit eh noch alle genug Zeit haben, das Geld aus dem Land zu räumen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ich wollte zuerst noch eins sagen. Ich finde diesen Satz zu sagen, na, das sind ja Geschäftsleute und die pflegen halt ihre Kontakte, insofern schwierig, als dass wir alle wissen, dass Gas und auch Erdöl, das sind ja keine stinknormalen Waren. Das war immer schon Politik. Und wenn man das nicht ordentlich macht und sich überlegt, wie viel nehme ich das und von wem nehme ich, kann man das, wie man halt auch sieht, auch als Waffe einsetzen.
Klar. Ja. Gabi Landsky, jetzt, wir haben alle irgendwie eingeschlagen auf das Argument daher. Was sozusagen
wir haben es nur entkräftet, nicht
entkräftet. Ist Solidarität heute mit der Ukraine, ist das etwas, wo du sagst, ja, klar, muss sein? Oder sagst du wegen, weil dort die Oligarchen so böse sind?
Nein, Zweifel. Nein, also ich will da überhaupt keinen Zweifel daran lassen, dass dieser Krieg für mich überhaupt durch nichts gerechtfertigt ist. Satz 1. Satz 2, ich zitiere ihn nicht immer, aber in diesem Falle gerne. Der Papst hat recht. Also der Westen, also die NATO auch, aber auch die EU hat einen wesentlichen Beitrag geleistet dafür, für das, was gekommen ist. Das hat der Papst ziemlich wörtlich so gesagt und er hat komplett recht. Ich beschäftige mich seit 2014 intensiv mit der Gegend. Ich hatte das Privileg, dass ich enorm genieße, genau jetzt auch, dass ich seit 2014 jeden zweiten Monat zwei Tage Privatissimum über die Zeitgeschichte der Ukraine haben durfte, aus Anlass seines Mandates. Also ich habe mich mit keiner Geschichte der Welt so sehr beschäftigen dürfen und müssen wie mit genau dieser. Und ich bin tief davon überzeugt, ich sehe auch 2014 anders, als das Florian begonnen hatte zu sagen. Ich sehe es wirklich anders, aber das wären fünf andere Podcasts, also ich erspare euch und uns die Diskussion im Detail.
Ja, der Anschluss der Krim 2014.
Ja. Ich sehe Maidan anders.
Und Maidan, ja.
Ist okay. Ja, ich sehe ganz vieles ein wenig anders. Ich bin auch entsetzt. Also ich bin seit 30 Jahren mit dem Thema Meinungsäußerungsfreiheit rauf und runter identifiziert und verbunden. Und wenn heute, sorry für das Detail, ja, wenn heute die Europäische, das Gericht der Union einer Klage nicht stattgibt, die dem Verbreitungsverbot von Inhalten von Russia Today abweist, ja, also wenn es zulässig ist, dass man Medien, nur weil sie eine andere Meinung zum Krieg haben, den Medienkonsumenten verbietet, das Hören und Sehen zu dürfen. Das geht gegen alles, was ich jemals gelernt habe zu dem Thema. Das ist Teil von dem, was ich vorhin gemeint hatte. Es sind alle Werte völlig kollabiert.
Die Logik der Kriegssituation.
Es ist völlig kollabiert. Wir haben Kriegsmedien, wir haben Kriegsjustiz, leider. Ja. Wir sind frei von jenen Werten entfernt, mit denen ich 40 Jahre aufgewachsen bin. Aber ich nehme es zur Kenntnis.
Nein, aber das ist doch so. Ja? Entschuldige, aber das ist doch Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Ja. Da werden einfach Ursache und Wirkung. Man kann darüber diskutieren, ob man RT News senden kann oder nicht. Ich bin deiner Meinung.
Das ist der Punkt.
Man darf aber nicht verkennen, dass wir nicht in der Medienzeit der 90er Jahre leben, sondern dass durch solche Medien, in den sozialen Medien, Kriegspropaganda geschürt wird und sich Demokratien möglicherweise in Kriegszeiten vor Kriegspropaganda auch schützen können. Ich bin deiner Meinung, dass wahrscheinlich ein Verbot nicht die richtige Meinung ist, sondern dass man das anders hätte regeln sollen. Aber zu sagen, der Papst hat recht, die NATO hat sozusagen Schuld, weil die NATO ist nach vorne marschiert, das halte ich einfach für eine kolonialistische Denkweise. Die ehemaligen Sowjetrepubliken hatten das Recht, sich das Verteidigungsbündnis auszusuchen, das sie wollen. Warum sollen sie das nicht? Wir haben auch das Recht gehabt. Nein, aber es wird immer so getan, so quasi der arme Putin, der ist also so bedrängt worden und da muss er sich jetzt einmal wehren, indem er einfach einmal die Leute in Butscha abschlachtet. So,
das ist natürlich nicht.
Also natürlich, nicht aber das ist so quasi, die sind schon selber schuld und der Westen und so. Nein, aber in diese Richtung geht ja der Diskurs. Und wenn ich das, was du hier so antippst, dann mir auf den von den Russen finanzierten FPÖ-Kanälen anschaue oder auf den Fake-News-Kanälen, dann geht es genau in die Richtung. Der Westen ist schuld, die NATO ist schuld, der arme Putin, der verteidigt ja nur die guten alten Werte gegen diesen dekadenten Westen. Und ich sitze schon auf der Couch von Strach in Ibiza, wo wir sozusagen eine Urbanisierung der Medienlandschaft haben. Und dass das die Linke nicht viel stärker erkennt und die Maidan-Bewegung, die nämlich die progressive, proeuropäische Maidan-Bewegung sieht als Verbündete, als dissidente Verbündete gegen einen faschistischen Zugriff Russlands, das enttäuscht mich. Und das enttäuscht mich bei vielen Linken, die eigentlich das erkennen sollten.
Wir möchten noch von Mischa Glenny hören, was eigentlich in Europa in der Situation jetzt bleibt von der Debatte. Das ist eine Debatte hier, die wir vor dem Krieg, also die sich primär bezieht auf die Zeit vor dem Krieg. Was bleibt jetzt davon?
Auch
von den pro-russischen Lobbys.
Interessanterweise haben die Russen den Medienkrieg aufgegeben am Anfang des Krieges. Also die Ukrainer haben das gewonnen, vor allem durch Zelensky. Aber das ist den Russen wurscht. Also sie wollen einen Medienkrieg führen, nicht in Europa, wo sie schon verloren haben, sondern in Afrika, in Asien und in Südamerika. Und also insofern ist das, was die Russen jetzt machen in Europa, unwichtig. Was am wichtigsten ist, ist, was sich im Rest der Welt abspielt. Und das für mich jetzt ist der Hauptschauplatz dieses Krieges, außerhalb natürlich den Krieg selbst in der Ukraine. Also Europa wird leiden natürlich, durch die Sanktionen, durch die Energiepreise, durch die Nahrungsmittelpreise und so weiter und so fort. Aber Schauplatz Russland, Europa existiert nicht mehr. Also es ist ganz nicht so wichtig, wie es war. Ja?
Ganz kurz.
Es ist auch so, es wird eine zweigeteilte Welt sein. In der eine Gruppe gehören wir und in der andere gehört Russland
und das ist China
und Afrika.
Und
es ist ja auch klar, weil Europa ja darauf verzichtet, die Interessen der Afrikaner zu schützen, indem es die Amerikaner verstehen, dass man Fertilizer nicht
verbieten darf. Und das ist schon.
Ja? Und die Europa versteht es nicht. Ja? Der Präsident von Senegal hat jetzt in einer aufsehenerregenden Erklärung von Bürze erklärt, bitte sanktioniert keine Düngemittel. Ja? Keine Reaktion. Borrell sagt darauf, wir wollen das eh nicht. Ja?
Das ist lächerlich.
So entstehen diese Bündnisse. Das wird eine neue Welt.
Das ist aber auch eine große Auseinandersetzung zwischen politischen Systemen, einem Russland, das faschistoid, also Putin, viele russische Soziologen sagen, das ist eigentlich eine Art des Faschismus.
Gusi hat sehr schön gesagt, es ist eine autonome Provinz Chinas. Ne?
Und ein Faschismus, ein faschistisches Regime mit wahnsinnig viel Atomwaffen. Und auf der anderen Seite schon eine Welt der liberalen Demokratien, die versucht sich jetzt auch militärisch zusammenzuschließen, um zu verhindern, dass dieser Krieg in der Ukraine mit einem Triumph der russischen Armee endet. Das war eine Runde über den Einfluss russischer, pro-russischer Lobbys in Österreich, in Europa und über die Folgen des Ukraine-Krieges. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Dame, den Herren hier am Tisch in der Falter-Redaktion. Mit dem Falter sind Sie nicht nur innenpolitisch gut informiert, Sie lesen nicht nur die Aufdeckergeschichten des Florian Klenk, Sie lesen auch außenpolitische Analysen. Daher ist ein Abonnement des Falter in einer schwierigen Zeit eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.